Auf Herz und Nieren. Gesundheit, Ernährung und Fitness to go. Der Podcast, in dem renommierte Experten erklären, was du für deine Gesundheit tun kannst. Die Weißfleckenkrankheit Vitiligo ist mehr als eine Hautkrankheit. Sie kann das Selbstbewusstsein und das Leben von Betroffenen extrem beeinflussen.
Überall am Körper und auch im Gesicht können dann großflächige weiße Flecken auftauchen, psychisch eine ziemliche Zerreißprobe. Inzwischen gibt es aber auch eine ganze Reihe von Behandlungsmöglichkeiten, darunter auch ein Medikament, das erstmals 2023 in der EU zugelassen wurde.
Auch über Lebensstilfaktoren wie die Ernährung oder Stressreduktion lässt sich die Krankheit positiv beeinflussen. Darüber und über Ursachen und Triggerfaktoren der Vitiligo sprechen wir heute im Detail. Und damit herzlich willkommen bei Auf Herz und Nieren. Mein Name ist Andrea Bannert, ich bin Mikrobiologin und leite die Online-Redaktion von Focus Gesundheit.
Und ich bin Antonia Schillinger, Online-Redakteurin und Social-Media-Managerin bei Focus Gesundheit. Los geht's jetzt wie immer mit ein paar Fakten.
Kurz und schmerzlos. Das Thema in Zahlen.
Weltweit haben etwa 0,5-1% der Menschen Vitiligo. Manche Schätzungen gehen sogar von bis zu 2% der Weltbevölkerung aus. In Deutschland leiden rund 650.000 Menschen an der Weißfleckenkrankheit.
Vitiligo kann in jedem Alter auftreten. Meist erkranken Personen zwischen dem 10. und 30. Lebensjahr.
Zu den Risikofaktoren für Vitiligo gehört die genetische Veranlagung. 5-20% der Betroffenen haben ein Familienmitglied, das ebenfalls betroffen ist.
Über 40% der Patienten mit Vitiligo haben mindestens eine weitere Erkrankung, wie Psoriasis, rheumatoide Arthritis oder Schilddrüsenerkrankungen.
Die Auswirkungen auf die psychische Gesundheit sind enorm. Eine Umfrage der britischen Vitiligo Society unter mehr als 700 Personen mit Vitiligo zeigt, dass über 60% der Befragten psychische Belastungen erleben.
Zudem berichtet fast die Hälfte der Teilnehmer dieser Studie von negativen Reaktionen und Missverständnissen in ihrem sozialen Umfeld.
Wir freuen uns jetzt, unsere heutige Expertin zu begrüßen, Dr. Alexandra Ogilvy. Sie ist Hautärztin mit eigener Praxis hier im Zentrum von München und sie hat sich wissenschaftlich immer wieder mit Immunologie beschäftigt, was ganz wichtig ist auch im Zusammenhang mit der Vitiligo. Denn bei der Erkrankung richtet sich das Immunsystem gegen den eigenen Körper. Dazu aber gleich mehr. Hallo Alexandra, wir freuen uns total, dass du heute hier bei uns im Podcaststudio bist.
Hallo ihr beiden, ich freue mich auch sehr, weil mir das Thema auch sehr am Herzen liegt.
Alexandra, wir wollen heute über eine Hauterkrankung sprechen, die gar nicht so selten ist, aber über die viele noch gar nichts gehört haben. Dabei ist die Vitiligo ja eigentlich offensichtlich. Man sieht es, man sieht die weißen Flecken am Körper, vielleicht eben auch im Gesicht. Kannst du dir vorstellen, warum trotzdem viele bisher nichts über Vitiligo gehört haben?
Ich könnte mir vorstellen, das liegt an mehreren Faktoren. Einmal ist natürlich die Haut so unsere Außenpräsentationsfläche und ja zunehmend auch Spiegelbild von unserer Selbstdarstellung. Und Makel an der Haut werden natürlich dann gerne oder empfundene Makel gerne kaschiert. Die Vitiligo lässt sich ja eben auch verstecken oder kaschieren. Ich selber weiß es von vielen Betroffenen, welchen Aufwand sie betreiben, um die Vitiligo einfach nicht nach außen sichtbar zu machen. Und damit ist sie natürlich auch nicht so in der Wahrnehmung und im Selbstverständnis der allgemeinen Öffentlichkeit und wird, wenn sie dann sichtbar wird, schon als ja ungewohnt oder verstörend empfunden.
Jetzt ist das eine natürlich, was mit Schönheit zusammenhängt, vielleicht im weiteren Sinne. Bei der Haut besteht ja oft auch irgendwie so ein bisschen eine Kontaktangst. Man kennt es auch von der Schuppenflechte, von der Psoriasis. Ich weiß nicht, wie stark das bei Vitiligo auch ist, dass Menschen vielleicht auch Angst haben, das könnte irgendwie ansteckend sein. Gibt es dieses Vorurteil und kann man damit ausräumen? Also gibt es irgendwas Ansteckendes an der Vitiligo?
Zunächst ist es wichtig auszuräumen, die Vitiligo ist definitiv nicht ansteckend. Es ist keine Gefahr, dass jemand nach Kontakt mit einem Vitiligo-Betroffenen auch eine Vitiligo entwickelt. Das Thema, dass Patienten, Patientinnen dieses Ansteckungsthema auf den Tisch bringen, ist enorm. Ich werde oft angesprochen und mir werden ganz furchtbare Geschichten erzählt, auch gerade von Jugendlichen, die merken, dass auf Abstand gegangen wird oder ihnen geraten wird, lieber jemanden nicht zu berühren, weil man sich ja vielleicht anstecken könnte. Die Aufklärung ist natürlich wünschenswert und wäre ganz, ganz, ganz elementar, um darüber zu informieren, die Öffentlichkeit darüber zu informieren, wie wenig gefährlich es ist, mit jemandem ganz ungezwungen umzugehen.
Ich glaube, es ist sehr gut, dass wir das jetzt gleich am Beginn ganz deutlich nochmal gemacht haben. Das ist ja irgendwie auch belastend, wenn andere einem ausweichen aus Angst vor Ansteckung. Und deshalb können wir jetzt auch gleich mal genauer besprechen, wie die Vitiligo denn entsteht. Sie ist nicht ansteckend, das heißt, sie hat nichts mit Erregern, nichts mit Bakterien, nichts mit Viren zu tun, sondern sie ist eine Autoimmunerkrankung. Das heißt, die körpereigenen Immunzellen richten sich sozusagen gegen den eigenen Körper und zwar gegen die Pigmentzellen in der Haut. Warum passiert denn das? Und was mich auch interessieren würde, weshalb denn in bestimmten Arealen? Denn dadurch entstehen ja dann die weißen Flecken.
Du hast zwei Fragen genannt, die beide nicht vollständig beantwortet werden können, auch von der Wissenschaft nicht. Du bist selber Wissenschaftlerin, du weißt, dass das Immunsystem, ich finde, unser spannendstes Organ überhaupt ist und die Haut natürlich als Grenzfläche zur Umwelt eine besondere immunologisch relevante Fläche darstellt und das Immunsystem, wenn es, und das ist bei der Vitiligo eben der Fall, mal falsch zwischen gefährlich und ungefährlich, eigen und fremd erkennt, aus Versehen gegen körpereigene Strukturen vorgeht. Und in diesem Fall sind es, das hast du gesagt, die Pigmentzellen. Und man muss sich das ja in der Haut so vorstellen, dass eine Pigmentzelle immer mehrere Hornzellen mit Pigment versorgt. Also es ist nicht Pigmentzelle an Pigmentzelle, sondern wir haben ein Netzwerk von Zellen, die unsere Haut darstellen. Und die eigentlichen Ziegelsteine der Mauer nach außen sind unsere Hornzellen. Die können selber kein Pigment bilden, aber dazwischen sitzen immer wie so kleine Sterne, die pigmentbildenden Zellen, die Melanozyten, die dann das Pigment abgeben und transportieren. Und die Immunantwort wird durch Triggerfaktoren plötzlich verstellt. Das kann aufgrund genetischer Vorprogrammierung sein. Das kann aber auch nach Effekten auf das Immunsystem sein, wie eine Virusinfektion. Aber auch ganz spannend, und das haben wir gar nicht so selten beobachtet. Ich habe lange ja auch an der Klinik, an der Universitätsklinik gearbeitet. Wir haben viele Patienten mit schwarzem Hautkrebs behandelt. Und da erkennt man bei manchen Stadien des fortgeschrittenen schwarzen Hautkrebs, dass das körpereigene Immunsystem, wenn es gegen den Tumor vorgehen will, auch unkontrolliert gegen alle pigmentbildenden Zellen vorgeht und Patienten in einer fortgeschrittenen Tumorerkrankung dann plötzlich eine Weißfleckenkrankheit entwickeln, eine Vitiligo, weil das Immunsystem versucht, den Tumor loszuwerden und dabei auch die eigenen Pigmentzellen zerstört.
Und es gibt ja, glaube ich, auch einen Zusammenhang mit anderen immunologischen Erkrankungen, dass die dann eben auch gleichzeitig mit einer Vitiligo auftreten.
Ja, also das ist nicht unbedingt ein ursächlicher Zusammenhang, sondern ein genetisches Zusammentreffen. Ich sage immer, die Grundausstattung genetisch befähigt einen leider manchmal mehrere immunologische Erkrankungen zu entwickeln. Dazu gehören dann zum Beispiel Schilddrüsenfunktionsstörungen oder auch kreisrunder Haarausfall ist manchmal mit Vitiligo zusammen aufzufinden. Auch allergische Patienten können gerne mal dann auch noch zusätzlich an Vitiligo erkranken oder auch Diabetiker.
Diese weißen Flecken, können die denn überall am Körper auftreten oder gibt es da vielleicht Stellen, wo das gehäuft auftritt oder woran liegt es überhaupt, dass das dann an bestimmten Arealen vorkommt?
Es gibt schon ein gewisses Muster, von dem wir wissen, dass es da besonders häufig auftritt. Das ist unglücklicherweise im Gesicht und an den Händen, wo es ja auch besonders offensichtlich ist und auch als störend empfunden werden kann. Es kommen aber auch solche Areale vor allem bevorzugt dazu, die mechanisch belastet sind und einem gewissen mechanischen Stress ausgesetzt sind. Das sind dann meistens so die Streckseiten, also die Ellbogen, die Knie. Ich sehe das ganz häufig, dass auch junge Patienten zum ersten Mal eine Vitiligo in Stellen entwickeln, in denen sie eine Schürfwunde hatten oder eine kleine Operationsnarbe oder auch ein Tattoo, weil die Verletzung der Haut dann offenbar genau diesen unspezifischen Reiz auf das Immunsystem auslöst und die Lawine quasi lostritt, dass die Immunzellen dann die Pigmentzellen als fremd erkennen und zerstören.
Wie kann man sich denn diese Flecken auch so vorstellen? Also was für Formen haben die?
Die sind eigentlich wirklich sehr klassisch oval oder bogig begrenzt, so gelappt. Was sie nicht sind, das ist fast noch einfacher zu erklären, sie sind nie so ausgefranst, zackig, flammenförmig. Das ist für uns Dermatologinnen wichtig, weil das hilft uns auch, es von anderen möglichen Erkrankungen an der Haut zu unterscheiden, die ja auch mal vorübergehend oder dauerhaft mit einem Pigmentverlust einhergehen können.
Jetzt haben wir ja die weißen Flecken schon angesprochen und auch die psychischen Auswirkungen. Darüber sprechen wir auch gleich nochmal ausführlicher. Aber mich würde noch interessieren, gibt es denn körperlich auch noch andere Symptome bei der Vitiligo?
Also zum Glück ist es wenig körperlich belastend. Manche Patienten sprechen schon über so Missempfindungen in den Arealen, auch mal ein bisschen Juckreiz, gerade in der Phase, in der neue Herde entstehen oder größer werden. Und natürlich diese Empfindlichkeit gegenüber jeglicher UV-Belastung, weil die natürliche Schutzfunktion der Haut natürlich an der depigmentierten Stelle entfällt und man viel leichter einen Sonnenbrand bekommt und viel schneller da auch ein Brennen oder so entsteht oder verspürt.
Wenn wir jetzt über die Vitiligo sprechen, dann gibt es eben nicht nur diese rein körperliche Erscheinung der weißen Flecken, sondern wir haben es jetzt schon mehrfach angesprochen, eben auch die starke psychische Belastung. Du hast es ja auch schon gesagt, die Haut wird ja manchmal auch als Spiegelbild unserer Seele bezeichnet. Irgendwie gehört sie zu unserer Identität und das ist halt das Erste, was Menschen auch sehen. Erstmal aus deiner Praxis gefragt, wie geht es denn deinen Patientinnen und Patienten mit Vitiligo, wie schlimm ist für die psychische Belastung? Was belastet sie besonders und wie gehen sie damit um?
Ich kann mich an keinen einzigen Vitiligo-Patienten, keine Patientin erinnern, die nicht versucht, die Herde dauerhaft in irgendeiner Form abzudecken. Also die Skills in Camouflage und Make-up sind nirgends so gut entwickelt wie bei Pigmentstörungen, also bei Überpigmentierung und bei Vitiligo. Daraus kann man ja nur erahnen, wie hoch die Belastung ist. Und ich nehme mir tatsächlich auch die Zeit und frage die Patientinnen ausdrücklich danach, wie sehr es sie belastet, weil es ja auch manchmal in die Therapieentscheidung mit einfließt. Und das wird doch als sehr belastend empfunden. Und interessanterweise auch bei Männern, weil ich sonst eigentlich über, und ich habe jetzt fast 30 Jahre Erfahrung in dem Fach, das Gefühl habe, dass Männer häufig doch etwas unbekümmerter auch mal mit kleineren Imperfektionen umgehen können. Die Vitiligo wird auch von unseren männlichen Patienten oft wirklich als so belastend empfunden, dass sie da Aufwand betreiben, das zu verdecken. Und was jüngere Patienten natürlich schon beschreiben, dass sie in der entscheidenden Pubertätsphase dann zum inneren Rückzug neigen und wirklich auch einige Ängste entwickeln und depressiv verstimmt sind. Und das deckt sich auch mit den wissenschaftlichen Daten in der Literatur. Das fehlende Selbstbewusstsein führt zu Rückzug und auch das Auftreten von Depressionen und Ängsten ist gehäuft bei Patienten mit Vitiligo.
Hast du noch Tipps, was Patienten denn tun können, um mit der psychischen Belastung umzugehen?
Ich glaube, es ist sehr wichtig, sich auszutauschen. Ich bin eine große Befürworterin von Selbsthilfegruppen, wenn ich auch weiß, dass für manche Patientinnen und Patienten Selbsthilfegruppen auch problematisch sind, weil sie damit natürlich auch Probleme konfrontiert werden, die sie gar nicht so genau wissen möchten oder in dieser Geballtheit nicht immer ertragen können. Aber es ist ein großartiges Forum, zu sehen, dass man nicht alleine ist und dass andere Menschen mit der gleichen Konstellation Wege für sich gefunden haben, bestimmten Dingen besser umzugehen. Und für ganz wichtig halte ich, dass Patientinnen und Patienten so viel über ihre Krankheit sprechen und es öffentlich machen, wie es Gelegenheiten dazu gibt. Und es gab ja zum Glück dieses Supermodel amerikanische Winnie Harlow, die auch bei America's Top Model mitgewirkt hat, die dann für eine besondere Aufmerksamkeit für die Erkrankung natürlich gesorgt hat. Ich bin mir nicht sicher, ob es für die Betroffenen tatsächlich in der Weise hilfreich war, wie man es sich gewünscht hätte, weil es fast so ein bisschen schon als exotisch natürlich wahrgenommen und dargestellt wurde und sie mit dieser Erkrankung trotzdem natürlich unglaublich überdurchschnittlich schön und attraktiv aufgetreten ist, sodass die Chance, dass das als eine gewisse Normalität auch wahrgenommen wird, da vielleicht nicht unbedingt ergriffen war.
Kooperationspartner unserer heutigen Folge ist Insight. Falls ihr Unterstützung sucht oder erfahren wollt, wie es anderen Betroffenen mit der Erkrankung geht, schaut doch mal auf der Instagram-Seite Uncover Vitiligo vorbei. Hier findet ihr nicht nur viele wertvolle Informationen, sondern auch eine Gemeinschaft von Menschen, die sich vielleicht mit ähnlichen Herausforderungen auseinandersetzen wie ihr. Wir verlinken euch die Seite in unseren Shownotes.
Alexandra, wer kann denn alles von Vitiligo betroffen sein? Du hast gerade vorhin schon angesprochen, es kann Frauen und Männer betreffen. Du hast auch schon gesagt, es gibt eine gewisse genetische Disposition dafür. Gibt es ansonsten noch andere Gruppen, die vielleicht irgendwie besonders häufig Vitiligo haben?
Jeder kann Vitiligo bekommen. Das ist die Bottomline-Antwort. Es gibt tatsächlich familiäre und genetische Faktoren, die das begünstigen. Es gibt ein gewisses Risiko, wenn in der Familie jemand bereits Vitiligo erkrankt ist, dass Angehörige das auch bekommen. Und Erkrankte mit anderen Immunerkrankungen, wie zum Beispiel Diabetiker oder Patienten mit Schilddrüsenfunktionsstörung oder kreisrundem Haarausfall, entwickeln statistisch gesehen auch etwas häufiger eine Vitiligo. Aber es gibt keine wirklichen Vorhersagefaktoren.
Wir haben jetzt vorher schon mal angesprochen, es gibt Triggerfaktoren für die Vitiligo, wie bei anderen Autoimmunerkrankungen auch, tritt sie sozusagen in Schüben auf. Es kann mal besser werden, dann können Flecken wieder verschwinden, die tauchen dann wieder auf. Gibt es denn Triggerfaktoren, die das dann mit begünstigen können? Vielleicht auch welche, die ich vermeiden kann?
Ja, also alle immunologisch vermittelten Erkrankungen haben auch eine erhebliche Abhängigkeit von Stress. Stress und psychische Belastungsfaktoren. Diese Psychoimmunologie ist auch erst in den letzten Jahren zunehmend untersucht worden. Aber man kennt es ja an sich selber. Man ist auch plötzlich einfach, wenn auch vielleicht mal der Stresslevel abfällt, plötzlich infektanfälliger, weil endlich das Immunsystem sich mal so ein bisschen Ruhe gönnt und plötzlich kommt das banale Schnupfenvirus daher und kann einen umpusten. Und die Vitiligo ist definitiv auch eine Erkrankung, die in Phasen erhöhten Stresses geschoben werden kann und anschiebt oder eben auch zum ersten Mal zum Ausbruch kommt. Das erlebt man schon. Und das sind natürlich Faktoren, die man in gewissem Rahmen auch versuchen kann, etwas selbst zu regulieren. Wobei ich auch immer sehr vorsichtig bin. Patienten und Patientinnen sind sehr interessiert daran, solche Faktoren zu erfahren. Und ich erfahre immer und merke, dass viele fast das Gefühl haben, dass sie meinen, selbst schuld zu sein, einen neuen Schub gerade zu haben und mich fast fragen, was habe ich denn jetzt wieder falsch gemacht? Ich habe mir doch so viel Mühe gegeben, ich habe mich vor der Sonne geschützt und ich habe die Cremes aufgetragen, die sie verordnet haben oder empfohlen haben und trotzdem sind jetzt neue Herde hinzugekommen und da versuche ich auf jeden Fall auch diesen Druck rauszunehmen und zu sagen, manchmal kann man auch nicht sagen, woher es jetzt wieder kam, dass es schiebt und sie haben auf jeden Fall keine Schuld daran oder haben nichts falsch gemacht.
Nee, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich das selber sagt. Es ist trotzdem so, dass zum Beispiel das Erlernen bestimmter Entspannungstechniken, Meditationstechniken, ähnliche Dinge hilfreich sein können für Vitiligo-Patientinnen und Patienten?
Das sind sie sicher und das erfahre ich auch und das ist ja oft auch ein wesentlicher Punkt von solchen Gruppen, die sich finden von Betroffenen, dass sie sich solche Tipps weitergeben, welche Entspannungsverfahren zum Beispiel Einzelnen geholfen haben. Auch Ernährung kann natürlich eine Rolle spielen. Da wollen wir ja wahrscheinlich nochmal einzeln drauf eingehen. Ich glaube generell die Selbstfürsorge und die Wahrnehmung der eigenen körperlichen Vorgänge ist ein wichtiger und auch erlernbarer Faktor, dass man in den eigenen Körper hineinhört und merkt oder sich versucht zurückzuerinnern, was ist in den letzten Wochen und Monaten gewesen, was kann vielleicht dafür verantwortlich gewesen sein, dass es jetzt gerade mal wieder schlechter wird. Und an diesen Faktoren kann man natürlich dann auch individuell gezielt versuchen, ein bisschen zu arbeiten.
Inwieweit können denn hormonelle Veränderungen Triggerfaktoren sein?
Das ist ein riesiger Triggerfaktor und das ist auch inzwischen ein ganz eigenes Thema und ihr habt das ja auch schon mit anderen Expertinnen behandelt. Wahnsinnig unterschätzt und viel zu wenig kommuniziert, was alles zum Beispiel gerade in der Pubertät oder dann auch in der Menopause bei Patientinnen für Veränderungen auftreten, die das Immunsystem extrem aus der Bahn werfen können. Und natürlich auch Schübe von Autoimmunerkrankungen, zu denen die Vitiligo ja gehört, auslösen können. Und oft ist es wie so ein Erhellungsmoment, wenn wir Patientinnen sehen, die uns dann berichten, das ist jetzt zum ersten Mal aufgetreten und warum denn jetzt ausgerechnet jetzt? Es ist doch sonst nichts anderes als sonst in meinem Leben und man dann so ein bisschen in diese hormonellen Themen geht und feststellt, ja, das kann natürlich sein. Sie beginnen jetzt vielleicht in die Prämenopause zu kommen und das lässt auch ihr Immunsystem nicht unberührt.
Wenn man zurückblickt, war Vitiligo in der Vergangenheit eine rätselhafte und auch falsch verstandene Erkrankung. Erste Aufzeichnungen über Vitiligo liegen sehr weit zurück. Wir unternehmen mal eine kleine Reise in die Vergangenheit.
Zeitreise. Der Blick in die Geschichtsbücher. Die erste bekannte schriftliche Aufzeichnung über Vitiligo geht zurück bis ins alte Ägypten. Im Ebers-Papyrus aus dem Jahr 1550 vor Christus wird eine Krankheit beschrieben, die vermutlich die Weißfleckenkrankheit war.
Der griechische Arzt Hippokrates erwähnte im 4. Jahrhundert vor Christus eine Hauterkrankung, bei der es sich vermutlich um Vitiligo handelt.
Im Mittelalter wurden Menschen mit Vitiligo oft stigmatisiert und fälschlicherweise als Leprakranke identifiziert. Sie wurden ausgegrenzt und vor die Tore der Stadt verbannt.
Im 17. und 18. Jahrhundert versuchten Ärzte, Vitiligo mit verschiedenen Methoden zu behandeln, darunter Kräutertherapien und Blutegel, allerdings ohne Erfolg.
Frühe Erklärungsversuche für Vitiligo waren vielfältig und teilweise haarsträubend. Einige glaubten, es sei eine göttliche Strafe oder ein Zeichen von Unglück. Andere sahen in der Krankheit eine Folge übermäßiger Melancholie oder schwarzer Galle im Körper.
Erst im 20. Jahrhundert begann man Vitiligo als Autoimmunerkrankung zu verstehen. Moderne Behandlungsmethoden wie die UV-Lichttherapie und Medikamente bieten Betroffenen heute gute Therapiemöglichkeiten.
Jetzt sind wir schon mittendrin im Thema Behandlung. Und das ist ja, glaube ich, auch die gute Nachricht. Du hast es ja auch schon angesprochen, dass es Behandlungsmöglichkeiten für die Vitiligo gibt. Jetzt über die guten Make-up-Kenntnisse, das ist natürlich auch gut, wenn man das gut kann, hinausgehend. Und das wollen wir jetzt mal so ein bisschen durchgehen. Lass uns mal mit der medikamentösen Behandlung anfangen. Was gibt es denn da für klassische Medikamente, die schon länger eingesetzt werden und wie wirken die?
Nachdem das Krankheitsgeschehen ja durch fehlgesteuerte Zellen des Immunsystems angestoßen wird, kann man sich ganz mechanistisch vorstellen. Man muss sich, wenn man so eine schematische Darstellung der Vorgänge auf zellulärer Ebene von der Vitiligo vorstellt, ist es wie so ein Wimmelbild. Und da sind eben oft so rot gezeichnete Zellen. Das sind die Immunzellen, die sich da plötzlich gegen die pigmentbildenden Zellen wenden. Und solche Zellen lassen sich ganz gut vor allem in der aktiven Phase, in der diese Herde gerade entstehen, bremsen und in Schach halten, zum Beispiel durch äußerliche Behandlung mit kortisonhaltigen Präparaten. Davor haben natürlich viele Patienten erstmal berechtigterweise so ein bisschen Scheu und Kortison ist in der äußerlichen und innerlichen Anwendung natürlich auch immer etwas verrufen und verschrien, weil es klar auch Nebenwirkungen hat. Alle wirksamen Medikamente haben auch Nebenwirkungen. Aber gezielt eingesetzt und in der richtigen Phase der Erkrankung und in der korrekten Wirkstärke unter Anleitung von Spezialisten ist es ein wichtiges und sehr wirksames Mittel gegen Vitiligo und kann A, die Ausbreitung der Herde einbremsen und auch in der Zeit wieder Ruhe reinbringen und den pigmentbildenden Zellen wieder Gelegenheit geben, mehr Hornzellen mit Pigment zu versorgen, also wieder zu einer Repigmentierung, also wieder einer Verkleinerung der Herde führen. Das ist gut zu sehen und bei vielen Patienten dann auch oft ein ganz probates Mittel und die sind auch, man kann das Foto dokumentieren, zeigt den dann nach einem halben Jahr, gucken Sie mal, der Herd ist nur noch ein Drittel so groß. Und das heißt dann, dass man auch nicht lebenslang auf die Stelle Cortison cremen muss, sondern dass man das wirklich nur in Schüben phasengerecht unter Anleitung ganz gezielt machen kann.
Es gibt noch diese sogenannten Calcineurin-Inhibitoren. Was machen die? Wann sind die möglicherweise geeignet?
Das ist die moderne Weiterentwicklung eigentlich der Medikamente, die das Immunsystem einbremsen. Das sind Wirkstoffe, die ursprünglich aus der Transplantationsmedizin entlehnt sind. Der erste Calcineurin-Antagonist ist der Wirkstoff, der zunächst zur Verhinderung von Abstoßung von Nierentransplantaten eingesetzt war. Ich habe damals die ersten Einsätze in klinischen Studien tatsächlich auch erlebt von Calcineurin-Antagonisten bei Ekzempatienten, bei atopischen, also neurodermitischen Patienten. Und es wirkt extrem effizient und schnell, einfach entzündungshemmend. Und entzündungshemmend ist auch das Ziel bei der Akutphase der Vitiligo. Der Vorteil von den Calcineurin-Antagonisten gegenüber den Cortison-Cremes ist, dass sie an Stellen, an denen die Haut ohnehin dünn ist und empfindlich, wie Gesicht, wo die Vitiligo ja besonders störend auftritt, weniger Nebenwirkungen haben. Heißt, eine Patientin, die zu mir mit Vitiligo-Herden im Gesicht kommt, bekommt von mir immer bevorzugt gleich einen Calcineurin-Antagonisten eher als ein Cortison-Präparat, weil Cortison die Haut dann doch irgendwann dünn macht.
Es gibt ja jetzt seit 2023 noch einen neuen Wirkstoff, der auch für die Behandlung von Vitiligo zugelassen ist, sogenannte Januskinase-Inhibitor. Wie funktionieren denn diese JAK-Hämmer und was haben die denn für Vor- und Nachteile jetzt im Vergleich?
Die JAK-Inhibitoren sind ein unglaublich spannendes neues Produkt oder ein neuer Baukasten, mit dem wir in vielen Autoimmunerkrankungen arbeiten können. Wenn wir nochmal uns dieses Wimmelbild vorstellen mit den vielen miteinander kommunizierenden Zellen, die in diesem fehlgeleiteten Entzündungsprozess bei der Vitiligo eine Rolle spielen, dann sausen zwischen den Zellen immer Botenstoffe, die Signale und Informationen vermitteln hin und her. Das sind diese sogenannten Zytokine. Und bei der Regulation dieser Zytokine spielt auf Genebene spielen diese Januskinasen eine große Rolle. Und je intensiver man die Vorgänge der Entzündung bei der Vitiligo verstanden hat, desto genauer konnte man eigentlich zielgerichtet auch herausfinden, welche dieser Januskinasen vielleicht eine Schlüsselrolle in dieser fehlgeleiteten Immunantwort spielen und die zu bremsen. Diese Januskinasen aus dem Spiel zu nehmen, bedeutet bei ganz wenig Streunebenwirkungseffekt sehr gezielt genau die fehlgeleitete Immunantwort, die Vitiligo anstößt, zu verbessern. Und es ist ein erstaunlich wirksames und tolles Konzept. Sehr kurz erst auf dem Markt, aber hochwirksam. Auch als Begleitphänomen erkannt worden, weil die Januskinase-Inhibitoren bei anderen Autoimmunerkrankungen wie Schuppenflechte, wie Rheuma, also Arthritis, wie kreisrundem Haarausfall eben auch schon sehr erfolgreich eingesetzt werden. Und man gesehen hat, dass Patientinnen und Patienten, die zusätzlich an der Vitiligo erkrankt waren, plötzlich auch bezüglich ihrer Vitiligo profitiert haben. Und dann hat man genauer hingeguckt und hat sich überlegt, Vitiligo könnte man ja auch mal probieren, wirklich nur durch die Haut zu behandeln. Da muss der Patient und die Patientin keine Tablette für schlucken. Und das hat bei dem jetzt zugelassenen Januskinase-Inhibitor natürlich gut eingeschlagen und funktioniert.
Sind eigentlich alle Medikamente, die wir jetzt auch genannt haben, die man bei der Vitiligo einsetzt, immer als Cremes? Oder gibt es auch Vitiligo-Medikamente, die man einnimmt?
Also es gibt keine zugelassene, in Europa oder Deutschland zugelassene Tablette gegen Vitiligo. Das, ja.
Aber eigentlich ist es ja super, dass man so gut hinkommt bei das der ist, Haut. Das genau. ist der große Vorteil.
Das ist der riesige Vorteil. Das ist bei vielen Hauterkrankungen würde man sich das wünschen. Die Haut ist, weil sie eben unsere Grenzfläche darstellt, gleichzeitig aber auch eine ganz gute, ist gut abgeschirmt gegenüber Wirkungen von außen. Und viele Wirkstoffe dringen nicht in der erforderlichen Wirkstärke durch die Haut ein. Deswegen ist es im Falle jetzt von dem Januskinase-Inhibitor für die Vitiligo eher ein Glücksfall, dass man überhaupt die ausreichenden Wirkspiegel durch eine äußerliche Anwendung erzielen kann.
Bei dem Therapieverfahren, auf das ich jetzt als nächstes zu sprechen kommen möchte, spielt es auch eine große Rolle, dass die Haut außen ist, nämlich die Therapie mit Licht. Das finde ich ja total spannend, dass es eben eine Möglichkeit gibt, die Hauterkrankung mit Licht zu verbessern. Wie funktionieren denn diese Lichttherapien und wieso wirkt das? Was passiert da?
Das ist tatsächlich genau die spannende Widersprüchlichkeit, die du da angesprochen hast, Andrea. Es ist nicht so, dass die blasseren Vitiligo-Herde plötzlich wieder bräunen durch das Licht, sondern das sieht man auch gut von den Rändern her, sprossen nach UV-Therapie, und ich komme gleich drauf, über welchen Mechanismus, wieder pigmentierte Zellen ein. Und auch in der Mitte der depigmentierten Herde entstehen wie so kleine Inselchen, sieht dann manchmal so getupft aus, aus denen dann die Pigmentierung sich wieder ausbreitet. Und was passiert? Wir hatten es ja vorhin schon gesagt, diese Immunzellen, die sich gegen die Pigmentzellen wenden, die kann man durch UV-Licht verdrängen. Wir kennen das alle, wenn wir schon mal einen Lippenherpes in Gletscherhöhe oder so bekommen haben. UV-Licht wirkt immunschwächend. Und eine der Wirkungen, die man sich hier bei der Vitiligo zunutze macht, bei der UV-Therapie, ist tatsächlich diese immunsuppressive Wirkung. Und außerdem kann das UV-Licht, insbesondere dieses Schmalspektrum-UVB-Licht, von dem man genau weiß, dass es eine einzelne Wellenlänge ist, die da besonders wirksam ist, die kann die noch verbleibenden Pigmentzellen stimulieren, wieder verstärkt Pigment zu bilden und die Versorgung der Hornzellen wieder anzuregen. Wovon man unbedingt abraten muss, ist, dass Patienten das selber machen. Also dass Patienten, Patientinnen mit Vitiligo selber versuchen, in Eigenregie sich durch Sonnenbestrahlung zum Beispiel zu helfen. Im Gegenteil, Patientinnen und Patienten mit Vitiligo müssen wirklich sehr konsequent UV-Schutz auftragen. Ein Sonnenbrand zum Beispiel kann auch einen Vitiligo-Schub auslösen.
Ich hätte noch eine letzte Therapiemethode, die ich dich gerne fragen würde. Und zwar gibt es auch die Möglichkeit, Haut transplantieren zu lassen. Klingt für mich nach einer sehr heftigen Maßnahme und nach einem sehr heftigen Eingriff. Für wen kommt das denn in Frage? Was für Voraussetzungen müssen Patienten auch haben, damit das möglich wird?
Wenn wir mal vom Ende deiner Frage starten, Antonia, die wichtigste Voraussetzung ist, dass die Vitiligo eigentlich nicht mehr aktiv sich weiter verbreitet. Weil es macht natürlich wenig Sinn, da an der Spitze des Eisbergs zu kratzen und darunter unter der Wasseroberfläche kommt noch die große Masse der Entzündung eigentlich erst in der Zukunft zum Vorschein. Das heißt, Patientinnen, die über Jahre eine stabile und sich nicht mehr weiter ausbreitende Vitiligo haben und die an wirklich massiv störenden Stellen und die darunter sehr stark leiden, kann man erwägen, zu transplantieren. Man kann entweder wirklich Hautstückchen transplantieren, man kann aber auch Melanozyten-Suspensionen auf vorbereitete Haut transplantieren. Ehrlicherweise ist das natürlich immer auch mit dem Risiko verbunden, weil man da ja auch wieder eine gewisse Irritation der Haut vornimmt, dass man damit auch wieder einen leichten Vitiligo-Schub auslösen kann. Also ich bin da sehr, sehr abwartend und zurückhaltend. Und mit den neuen Therapiemethoden werden solche auch sehr viel aufwendigeren Verfahren natürlich auch immer weniger gefragt und weniger relevant.
Wir müssen kurz einmal erklären, also die Melanozyten, das sind die Pigmentzellen. Genau. Und das ist aber ja erstaunlich. Das heißt, man kultiviert solche Pigmentzellen im Labor und gibt sie dann zurück in die Haut.
Man muss sich das wie so einen Rasen vorstellen, den man dann aussät. Also man bereitet quasi den Boden dann dafür vor. Das wird gerne auch mal in Narbenarealen probiert, weil es gibt ja auch bei Narben oft dieses sehr störende Phänomen, dass die nicht mehr so pigmentiert sind und nicht mehr so angeglichen vom Teint wie die umgebende Haut. Und da gibt es Verfahren, in denen man solche Suspension, also ein Cocktail quasi aus Zellen, die man aus Hautpröbchen entnimmt, die pigmentbildenden Zellen da rausholt und die dann quasi wieder aussät in der Hoffnung, dass sie in dem Milieu und in der Umgebung dann eine gute Wachstumsvoraussetzung vorfinden. Das hat sehr viele Stellgrößen, die den Erfolg auch sehr limitieren. Also es ist ein Aufwand und Nutzen sind in dem Verfahren schon immer sehr kritisch gegeneinander abzuwägen.
Verständlich. Jetzt haben wir bei der Operation schon ganz gut eingeordnet, für wen es geeignet ist. In Summe gibt es eine ganze Menge an Therapieoptionen. Ich frage mich, wie findet der behandelnde Arzt, die behandelnde Ärztin zusammen mit dem Patienten denn dann die individuell passende Lösung? Welche wichtigen Faktoren spielen eine Rolle? Und gibt es auch die Möglichkeit, Therapieoptionen zu kombinieren zum Beispiel?
Erstens, Spezialistinnen, Dermatologinnen wissen natürlich, in welcher Phase der Erkrankung welche Behandlung die erfolgversprechendste und man wägt immer Nutzen und Risiko gegeneinander ab. Also ich beziehe da auch immer sehr stark den Leidensdruck der Patientinnen mit ein, wenn Patientinnen mir, und das merkt man natürlich auch, wenn man das lange macht und im Gespräch ist, wie stark der Leidensdruck ist, dann würde man tendenziell auch mal ein etwas aufwendigeres Therapieverfahren durchaus in Kauf nehmen. Aber entscheidend ist, dass man in Stufen vorgeht und in der Akutphase eben möglichst nebenwirkungsarm, aber trotzdem potent entzündungshemmend reingrätscht in den Entzündungsprozess. Und die Cremetherapie kann man zum Beispiel mit einer Lichttherapie manchmal auch gut verbinden. Und das ist ein großer Vorteil auch dieser Januskinase-Inhibitoren in Cremeform, dass man da weiß, dass es nicht das Risiko weiter erhöht, zum Beispiel hellen Hautkrebs durch UV-Licht zu entwickeln, sodass man das auch gut kombinieren kann.
Welcher Arzt wäre denn für Vitiligo am besten geeignet? Also kann ich da einfach zu einem Hausarzt gehen oder würdest du empfehlen, bei Vitiligo immer zu einem Spezialisten, zu Dermatologen zu gehen?
Also für Hautärztinnen, Dermatologinnen ist es natürlich eine einfache Diagnose, weil man viel gesehen hat und auch es einem leicht fällt, das abzugrenzen gegenüber anderen Erkrankungen der Haut. Aber ich bin mir sicher, dass auch interessierte und dermatologisch weitergebildete Hausärztinnen das gut behandeln können und natürlich auch Kinderärztinnen, die sich mit Hauterkrankungen bei Kindern natürlich viel beschäftigen. Wenn man Zweifel hat, ob man wirklich schon vollumfänglich gut beraten ist, sollte man versuchen, einen Termin beim Dermatologen zu bekommen.
Spielt es eine Rolle für die Therapie, wo am Körper oder im Gesicht die Vitiligo sich ausgebreitet hat?
Also die Behandlung am Körper und die im Gesicht unterscheidet sich schon mal dadurch, dass die Haut unterschiedlich robust ist gegenüber zum Beispiel den Nebenwirkungen von Cortisonpräparaten. Heißt, Cortison wende ich im Gesicht eigentlich kaum mehr an, sehr wohl aber an den Händen, Unterarmen oder an den Knien, wo Vitiligo-Herde ja auch sehr störend sein können. Im Gesicht tendenziell lieber Calcineurin-Antagonisten, die Haut nicht so schnell dünner machen. Und für das Gesicht speziell ist eben auch der Januskinase-Inhibitor jetzt in Cremeform zugelassen. Und die UV-Behandlung kann man sowohl für den ganzen Körper, das haben wir früher ganz viel gemacht, dass wir die Patienten wirklich in so eine Kabine gestellt haben und die vom Scheitel bis zur Sohle fast UV berieselt wurden. Inzwischen kann man das auch auf kleinere Areale natürlich begrenzen und damit die Nebenwirkungen auf das ganze Hautorgan natürlich deutlich reduzieren.
Mhm. Da ist ja, das würde mich noch interessieren, da ist ja der Aufwand bei diesen UV-Behandlungen ist auch durchaus mal auch relativ groß, je nachdem, wie lange ich vielleicht auch zu meinem Hautarzt fahren muss, denn ich muss ja jedes Mal vor Ort kommen. Wie häufig führt man diese Lichttherapie dann durch?
Also diese Lichtbehandlungen sind in den wissenschaftlichen Studien, in denen dann wirklich eine Wirksamkeit belegt wurde, oft über 30 Mal durchgeführt worden und ein bis zweimal die Woche. auch einige Behandlungen dreimal die Woche, wo die Patienten dann Montag, Mittwoch, Freitag in eine Therapieeinheit kommen müssen. Das ist mit kaum einer Schulpflicht oder Berufstätigkeit vereinbar. Das ist mit langen Anreisewegen natürlich sehr kompliziert. Deswegen wird UV-Therapie eigentlich immer weniger zum Mittel der Wahl für die Patienten, weil sie es einfach oft gar nicht mehr leisten können vom Aufwand, den das betrifft.
Wir haben jetzt viele verschiedene Therapiemöglichkeiten durchgesprochen. Ich finde es total super, dass die Forschung da so weit ist, dass es so viele verschiedene Optionen gibt. Viele Patientinnen und Patienten geht es ja immer so, mir geht es auch so, wenn ich irgendwas habe, man will immer selber irgendwas machen, man will irgendwas beitragen. Ich fand es auch interessant, weil du vorher auch gesagt hast, mit dieser, man fühlt sich dann vielleicht schuldig, dass man irgendwas falsch gemacht hat. Wir haben jetzt schon darüber gesprochen, dass es diese Triggerfaktoren gibt und wir hatten auch schon so einzelne Hinweise jetzt, was man machen kann. Entspannungstechniken können auf jeden Fall nicht schaden. Ich fand es mit dem Sonnenbrand interessant. Über Tattoos haben wir gesprochen. Inwieweit kann denn ein gesunder Lebensstil, und dazu gehört sicher dann auch die gesunde Ernährung, dazu beitragen, die Vitiligo positiv zu beeinflussen?
Sehr viel. Dennoch, die schlechte Nachricht für die Patientin, es gibt keine Vitiligo-Diät, leider. So wie es auch keine Schuppenflechte-Diät gibt. Schuppenflechte, die ja noch häufiger ist und die auch einen sehr großen Leidensdruck für die Patientin darstellt, auch für mich eine ganz große Rolle in meiner täglichen Praxis spielt, weil ich da sehr engagiert bin in der Behandlung. Aber man weiß, dass Patientinnen und Patienten mit einem gesunden Lebensstil und einer ausgewogenen Ernährung natürlich ihrem Immunsystem einen sehr großen Gefallen tun. Und alles, was man da machen kann, und Patientinnen, die einen Leidensdruck in so einem Kontext haben, wollen ja auch gerne selber was tun. Das hast du gesagt. Diese Selbstwirksamkeit ist ein ganz wichtiger Punkt. Und deswegen gebe ich das den Patientinnen auch immer mit an die Hand, weil ohne ihnen zu versprechen, dass damit ein Vitiligo-Herd wieder abheilt oder sie verhindern können, dass ein neuer auftritt, sind aber eine ausgewogene Ernährung und eben unbedingt die Vermeidung von krass ungesundem Lebensstil wichtig. Und ein paar Ernährungsfaktoren wie Vitamin D und Vitamin B12 und auch Zink. Zink ist ein ganz relevantes Spurenelement, was dem Immunsystem einfach wahnsinnig unterstützend unter die Arme greift.
Wir möchten nochmal auf den Kooperationspartner unserer heutigen Folge hinweisen. Das ist Insight. Auf der Patientenwebsite www.uncovervitiligo.de findet ihr umfassende Informationen, sowohl für Patientinnen und Patienten als auch für Interessierte, die mehr über Vitiligo erfahren wollen oder einen Betroffenen unterstützen möchten. Ihr findet dort unter anderem hilfreiche Details zur Diagnose, aktuellen Behandlungsmöglichkeiten sowie praktische Tipps zum Umgang mit der Erkrankung und zur Vorbereitung auf den Arztbesuch. Darüber hinaus habt ihr die Möglichkeit, unkompliziert und kostenlos eure persönlichen Fragen an Vitiligo-Expertinnen und Experten zu stellen. Den Link zur Seite findet ihr in unseren Shownotes.
Und zum Schluss unser Goodie to go.
Abschließend haben wir für euch noch ein paar interessante Tipps für die Ernährung bei Vitiligo zusammengestellt.
Ihr könnt eure Ernährung mit Antioxidantien anreichern. Diese Substanzen sind gut für die Zellgesundheit und wirken sich deshalb auch gut bei Vitiligo aus. Lebensmittel wie zum Beispiel Beeren, Nüsse, Spinat und Brokkoli sind reich an diesen Stoffen.
Erhöht die Zink- und Vitamin B12-Zufuhr, denn die Nährstoffe sind wichtig für die Hautgesundheit. Gute Quellen sind Meeresfrüchte, Fleisch, Eier und Milchprodukte. Und für Veganer und Vegetarier gibt es Zink auch in Hülsenfrüchten, Nüssen und Vollkornprodukten. Vitamin B12 lässt sich bei einer pflanzlichen Ernährung über angereicherte pflanzliche Milch oder über Nahrungsergänzungsmittel beziehen.
Nehmt Vitamin D auf. Menschen mit Vitiligo haben häufig einen Mangel an diesem wichtigen Vitamin. Ihr könnt euren Vitamin D-Spiegel durch die Sonne auffüllen. Vitamin D steckt aber auch in fettigem Fisch oder Eiern. Veganer und Vegetarier können Vitamin D zum Beispiel durch Pfifferlinge oder Champignons aufnehmen.
Und versucht euch möglichst abwechslungsreich und ausgewogen zu ernähren. Das bedeutet viel frisches Obst und Gemüse, Vollkornprodukte und mageres Fleisch oder fettarmen Käse in eure tägliche Ernährung einzubauen.
meidet stark verarbeitete Lebensmittel und Zucker. Diese können nämlich entzündungsfördernd wirken und möglicherweise Schübe auslösen oder verstärken.
Es kann hilfreich sein, ein Ernährungstagebuch zu führen, um festzustellen, welche Lebensmittel eben bei euch möglicherweise Schübe auslösen.
Bevor ihr größere Veränderungen in eurer Ernährung vornehmt, sprecht am besten mit eurem Arzt oder eurer Ärztin darüber.
Alexandra, hast du vielleicht noch so einen ganz persönlichen Tipp, was du Betroffenen mit Vitiligo noch mitgeben möchtest?
Wichtig ist, finde ich, immer den Patientinnen zu sagen, dass sie nicht allein sind und dass sie auf jeden Fall nicht müde werden dürfen, Hilfe einzufordern. Manchmal wird man ja mit etwas, ja, beratungsintensiveren Hauterkrankungen auch gerne mal etwas abgebügelt. Also da darf man dann auch ruhig mal ein bisschen hartnäckig sein und ein bisschen nachfragen. Es lohnt sich, sich zu informieren und auch aktiv vielleicht nach einigen Therapien zu fragen und die für sich mal ausloten zu lassen mit einer Expertin und einem Experten. Das ist eigentlich mein wichtigster Tipp. Viele Ärztinnen und Ärzte sind ja auch dankbar, wenn Patientinnen schon mit einer Anregung oder einer Vorstellung für sich kommen. Ich bin da immer sehr aufgeschlossen und lasse mich da auch immer gerne drauf ein.
Ja, Alexandra, vielen Dank. Damit sind wir eigentlich schon am Ende unserer Folge angekommen. Es hat wirklich Spaß gemacht und ich glaube, da waren ganz viele interessante Informationen dabei. Danke dir.
Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank euch beiden.
Ich bedanke mich auch. In unserer nächsten Folge sprechen wir darüber, wie stark körperliche und psychische Gesundheit zusammenhängen und was das für moderne Behandlungskonzepte bedeutet. So können Stress oder Ängste sich zum Beispiel negativ auf die Herzgesundheit auswirken und umgekehrt haben Menschen mit einer Herzerkrankung ein erhöhtes Risiko für psychische Probleme.
Und wir wollen euch auch noch die übernächste Folge ans Herz legen. Da wird es um die Rechte gehen, die ihr als Patientinnen und Patienten in Bezug auf Medikamente habt. Wir haben ja heute schon über verschiedene Behandlungsmöglichkeiten gesprochen, die eben auch schon länger in der Therapie von Vitiligo angewandt werden. Und es lohnt sich einfach oft mal aktiv beim Arzt nachzufragen, ob vielleicht auch neuere Medikamente in Frage kommen oder Wirkstoffe, die besser zu euch passen. Mehr dazu erfahrt ihr dann in der Folge am 5. März.
Am besten, ihr klickt gleich auf die Glocke, dann verpasst ihr die Folge nicht und bewertet uns gerne auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr uns gerade hört. Das wird uns wirklich sehr freuen.
Bei Fragen und Themenwünschen wendet euch ganz gerne per E-Mail an uns und zwar an podcast@focus-gesundheit.de.
Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund. Und wer Klatsch und Tratsch liebt und gerne mitreden möchte, der sollte unbedingt immer donnerstags bei Bunte Menschen reinhören. Da gibt's die aktuellsten Stories und Ereignisse aus der Welt der Promis, Royals, Reichen und Schönen. Und manchmal geht es natürlich auch um Beauty und Schönheit und um Gesundheit. Bunte Menschen gibt es jeden Donnerstag neu.